Willkommen zur zweiten Folge unserer vierteiligen Spezialreihe. In dieser begrenzten Staffel schauen wir über unseren gewohnten Pre-Sales-Fokus hinaus. Heute starten wir mit dem ersten von zwei Gesprächen mit erfahrenen IT-Einkäufern. Offen, direkt und mit Blick hinter die Kulissen. Was erwarten Einkaufsabteilungen eigentlich von Pre-Sales? Was nervt, was hilft? Und wie gelingt echte Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und IT-Einkauf? Klartext aus der Praxis. Los geht's. Heute haben wir einen Gast, der das Procurement-Game richtig aufmischt. Stefan de Baudet, bekannt auch als Procurement-Punk, war über 10 Jahre bei Axel Springer und hat dort als Head of Group Procurement unter anderem auch B2B-Software eingekauft. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht, um die Einkaufswelt aufzumischen. Sein Ansatz? Weg vom starren Kostenfokus hin zu Geschwindigkeit, Strategie und echter Wertschöpfung. In dieser Episode nehmen wir euch mit auf eine Reise von Silicon Valley Insights über die größten Fehler im Einkauf bis hin zu den goldenen Regeln für eine erfolgreiche Verhandlung. Stefan teilt seine besten Learnings, spricht Klartext über die Schwächen vieler Procurement-Abteilungen und verrät, warum Einkauf und Vertrieb oft mehr gemeinsam haben, als man denkt. Außerdem klären wir, warum billig nicht gleich gut ist, wie man als Softwareanbieter in Ausschreibungen wirklich überzeugt, statt in der Masse unterzugehen und welche fatalen Denkfehler viele Unternehmen machen und warum Mut zur Veränderung oft belohnt wird. Kurz gesagt, diese Folge ist ein Muss für alle, die im Vertrieb tätig sind und den Einkauf etwas besser verstehen wollen. Also Kopfhörer auf, Kaffee holen und los geht's. Jetzt nennst du dich ja auf deinem LinkedIn-Profil Procurement Punk und da erstmal Chapeau für den sehr kreativen Namen, gefällt mir super gut. Warst aber vorher ja also viele Jahre in der Festanstellung und hast also irgendwann entschieden, gar nicht mal so unähnlich zu dem, was wir machen, dich dann selbstständig zu machen. Was hat dich dazu bewogen?
Gute Frage. Also rückblickend, ich habe mich, glaube ich, jetzt vor 7 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe das viel zu spät gemacht. Das ist schon mal so eine Erkenntnis in meinem Berufsleben, die ich habe. Warum habe ich es gemacht? Letztendlich ist es eine Erkenntnis gewesen, die ich nach einem Fellowship-Programm hatte. Axel Springer hatte damals Fellowship-Programm, hat ihre gesamte Führungsriege in die USA geschickt oder in das Silicon Valley geschickt, um dort zu erfahren, was ist Digitalisierung, worauf kommt es an, wie müssen wir unsere Mehrwerte morgen anders generieren. Und ich bin als erster Einkäufer, ich würde mal sagen, von Axel Springer auf jeden Fall, wahrscheinlich aber auch von diesem Land oder vielleicht noch mehr in die USA gegangen, um zu erfahren, was eigentlich Einkauf besonders macht und was sind die Themen, die morgen als Mehrwerte gefragt sind. Und die sind im Silicon Valley ganz anders definiert, als sie bei uns hier definiert waren. Mittlerweile haben wir ja vieles von den Genen aus dem Silicon Valley auch bei uns ansatzweise übernommen. Auch gut, dass nicht alles von dort ist, was wir übernommen haben, aber doch vieles. Speed zum Beispiel ist einer der Faktoren, also Geschwindigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor, den man auch im Einkauf heute als einen echten Mehrwert auch sieht. Man kommt dann jedenfalls, wenn man 50, 60 CPOs, also Chief Procurement Officers, besucht hat von Apple, von Google, von Facebook. Ich war in Seattle oben auch noch. Ich war in New York. Also ich habe mehrere besucht mit so einem Schneeballsystem letztendlich. Man hat ein Gespräch mit einem CPO und dann geht man danach zu einem anderen, wo er dann gleich mal rausgeht. Ach Mensch, willst du nicht noch bei dem CPO von Uber oder so vorbeigehen? Denn die kennen sich. Und dann hat man am nächsten Tag plötzlich ein Gespräch bei denen auch. Also ganz, ganz schön. Es hat sich so entwickelt. Und bei diesen Learnings, die man dann mitbringt, kommt man dann ja wieder zurück in die Realität hier. Ja. Und das ist ein Kulturschock damals für mich gewesen. Ich war 3,5 Monate in den USA. Ich habe dann dort sehr, sehr stark aufgesogen, wie wow ich das finde. Also dieser Punk-Gedanke ist tatsächlich ein Brechen mit dem, wie man es bisher gemacht hat. Und diese Idee ist dann dort auch geboren worden für mich und ich bin dann zurück und habe auch gesehen, dass ich mit meinen gelernten Dingen doch am Markt eine Menge noch bewegen kann und Dinge zu bewegen ist ja das, was man will. Und selbst mir ist es schwer gefallen, innerhalb von der Axel Springer Organisation das, was ich mitgebracht habe, dann 1:1 so umzusetzen. Das ist immer noch eine gewisse Schwierigkeit und ich fühle mich aber als Berater und als Enabler sehr, sehr wohl und fühle mich als Gehilfe vom Markt für die Menschen, die was verändern wollen und das macht mir Spaß. Und so bin ich dann selbstständig geworden und bin insofern erfolgreich bei Menschen, die im Kopf jung sind oder auch sonst jünger als ich, weil die einfach Dinge anders machen wollen. Aber ganz oft auch Menschen, die älter sind als ich oder so alt wie ich, aber auch junge Menschen, die schon alt im Denken sind, die können mit mir und dem Punk-Gedanken nicht so viel beginnen. Die haben eher dann so dieses Thema, naja, dass man mit Roland Berger und Ernest & Young und wie alle großen Berater eben heißen, dann doch besser bedient ist. Und ich bin halt derjenige, der dann in diesem Punk-Gedanken eher wiederfindet.
Jetzt habe ich eine große Frage im Kopf und vielleicht hast du so ein, zwei Dinge, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ich möchte gerne mit dir heute noch so ein bisschen die taktische Gesprächsführung, da kommt dann der Software-Vendor daher und du sitzt auf der anderen Seite als Procurement-Manager und guckst dir das an und so weiter. Da würde ich gerne noch hinkommen, aber jetzt will ich einen Punkt von dir aufgreifen. Du hast ja gesagt so, du kommst dann aus den USA zurück, 3,5 Monate, super inspiriert und jetzt auch gewillt, Dinge mal anzupacken, umzusetzen. Klar, die Corporate-Strukturen, die stehen einem dann da vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle im Weg und hast gesagt, okay, jetzt mache ich es eben in der Selbstständigkeit. Aber was sind denn so ein, zwei Dinge, wo du sagst, in Deutschland müsste Procurement also das noch lernen? Das machen die meisten irgendwie, ich sage jetzt mal ganz bewusst, falsch.
Na, Procurement ist eine reduzierte Abteilung, reduziert auf einen einzelnen Gedanken, auf ein einziges KPI und das heißt Saving. Das ist falsch. Das ist ein wichtiges KPI, gar keine Frage. Aber einer der Sätze, die ich auch aus dem Silicon Valley für mich mitgenommen habe, wenn man sich nur auf ein einziges KPI konzentriert, dann ruiniert man sich alle anderen KPIs, wohl auch erstmal gar nicht wissend, dass es die überhaupt gibt. Also insofern, was Procurement besser machen könnte, ist, in die Breite zu gehen, was die Mehrwerte betrifft. Also welchen Mehrwert bietet denn eigentlich ein Einkauf? Savings ist einer. Aber da hat man sofort die Diskussion gegenüber was? Gegenüber einem alten Preis, gegenüber einem Markt, gegenüber was ich mir selber schön gerechnet habe oder was der andere gerne hören will. Ich kann jede Statistik so hinbiegen, dass das toll aussieht. Ja? Also so ein KPI ist eine gefährliche Sache. Man muss genau wissen, was man da tut und auch die Zielgruppe im Auge behalten. Aber neben diesem KPI-Saving, was wichtig ist, gibt es weitere, die eben hauptsächlich im Speed, also Zeitbereich sind. Ich muss das jetzt haben, bitte schnell machen. Themen, die dann auch mal anders laufen müssen, als das, so wie man es vorgesehen hat. Und neben diesem Speed-Gedanken, ganz klar, das ist eine der großen Themen unserer Gesellschaft heute, ist das Thema Compliance und Regulatorik. Ich will natürlich nicht mit den Verkehrten zusammenarbeiten, auch wenn die billig sind. Also den billigsten rauszufinden, heißt nicht unbedingt den sinnvollsten für unser Unternehmen gefunden zu haben. Und das muss man zum Teil ja auch einem Vorstand begründen. Denn auch Vorstände sind ja so gepolt, dass sie nur eine Erwartungshaltung an ihren Einkauf haben. Und das ist nicht das, was ein Einkauf tun sollte, sondern er sollte inspirierend sein und den Vorständen klar machen, dass es um mehr geht als nur um Saving. Alleine den richtigen Partner zu finden, der in der Strategie genau das bedient, was die eigene Strategie des Unternehmens auch haben möchte. Und insofern sind die Mehrwerte letztendlich breiter.
Ich musste die ganze Zeit so innerlich schmunzeln, wie du das gerade ausgeführt hast, weil im Prinzip ich eine sehr ähnliche Antwort darauf geben würde, was läuft beispielsweise im Vertrieb falsch. Da ist jetzt nicht unbedingt immer der Fokus auf den Preis so stark, aber was auf jeden Fall genauso fehlt, ist die Artikulation von Mehrwerten, die deutlich über so einen Feature- und Function-Pitch, den ich selber viel gelebt habe, den ich sicherlich, also Asche auf mein Haupt, sicherlich auch an einigen Stellen selber mal gemacht habe, weil ich sozusagen im System da gefangen war. Und eben die Mehrwerte, also die unternehmerischen Mehrwerte, die betriebswirtschaftlichen Vorteile, die sich aus dem Einkauf von was auch immer es dann sein mag, ergeben, die mal zu artikulieren, da hat auch der Vertrieb was nachzuholen. Also lustigerweise, dass da sozusagen auch eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Rollen besteht, die ja in vielen Fällen, ich sage mal in Anführungszeichen, auf zwei unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzen.
Ich denke, das ist sogar eventuell eine gute Chance für beide, dort in dasselbe Horn und so zu blasen, weil letztendlich kommt es darauf an, eine Geschichte so zu erzählen, dieses Data-Driven Storytelling zu machen. Und Data-Driven Storytelling ist das bessere Reporting. Nur Zahlen zu reporten, mit denen man am Ende des Tages dann doch nichts macht, was sagen die einem denn? Das sind alles tote Zahlenwerke. Daraus muss man mehr machen. Man muss tatsächlich entdecken, in welchen Clustern man denkt, in welchen Partnerschaften man denkt, strategische Partnerschaften zu entwickeln, um Lieferanten auch mit dem eigenen Unternehmen dann in eine Verbindung zu bringen, die mehr als nur, huch, hier haben wir aber jemanden ganz schön billig über den Schreibtisch gezogen. Das ist ein kurzfristiges Erfolgsdenken, was mittelfristig schon nicht mehr funktioniert.
Jetzt hast du an zwei Stellen Speed gesagt. Ich habe jetzt rein interpretiert, damit meinst du die Entscheidungsgeschwindigkeit, einen Einkauf zu tätigen. Meintest du das damit?
Genau, letztendlich ist es das. Und auch ein Stück weit die Erwartungshaltung dahinter. Es geht ja immer um Erwartungshaltung. Also wenn ich jetzt einen Bleistift kaufen will, dann erwarte ich, dass ich den innerhalb von 2 Minuten hier über den Schreibtisch nach außen als Firma bestellen kann. Dann ist bitte vorher geprüft, dass da natürlich keine 10-Jährigen mitgearbeitet haben, um den Bleistift herzustellen, dass da keine Terroristen mitverdienen, dass wir einen relativ preisgünstigen Bleistift kriegen, dass der auch in der Lieferkette so stabil und CO2-neutral ist, wie es nur sein kann. Da sind ja plötzlich ganz viele Gedanken. Ich will ja eigentlich nur den Bleistift haben. Ja. Trotzdem muss das super schnell gehen, weil ich katalogisierte Inhalte vorab definiert, ausgeschrieben, validiert habe, um dann zu dem richtigen Lieferanten und zum richtigen Produkt zu kommen. Das ist bei gut spezifizierbaren Artikeln sehr, sehr gut drin. Was man auch erreichen muss, ist natürlich, das auch in den Servicebereich hineinzukriegen. Ja, also das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, Serviceleistungen, Dienstleistungen so zu definieren, dass sie in eine Vergleichbarkeit kommen. Denn letztendlich geht es ja um Vergleichbarkeit. Ja, was habe ich denn hier, was habe ich denn da? Und Äpfel mit Birnen zu vergleichen, ist immer eine gefährliche Sache. Und je komplexer Dienstleistungen werden, umso mehr muss man sich da Mühe geben. Umso länger dauert das dann auch. Ja. Wenn ich dann für einen Fachbereich eine Ausschreibung tätigen soll, die auch formal korrekt laufen soll, wo ich auch faire Zeiten den anderen gebe, Angebote zu schreiben, nachzufragen, Rückfragerunden organisieren muss, mal mit mindestens 2 Partnern bis zum Schluss durchverhandelt habe, das sind ja alles Dinge, die man, wenn man kein Einkäufer ist, gar nicht weiß, dass das ein Einkauf alles macht im Hintergrund. Ja. Neben den ganzen heutzutage neu aufgekommenen Compliance-Checks, Lieferkettengesetz, DSGVO, es gibt ja ganz viele Themen, womit Vorstandsvorsitzende und Firmen nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Und um das zu gewährleisten, muss ein Prozess eben auch her. Der dauert eben seine Zeit. Und deswegen ist es immer ein Abwägen zwischen dem, wie schnell kann ich etwas tun und wie intensiv und tief ist das dahinterliegende, was ich dann auch dann noch tun muss.
Jetzt hast du ein Schlüsselwort genannt, was ich gerne aufgreifen möchte, die Vergleichbarkeit. Und ich komme ja aus 15 Jahren Vertrieb. Die Menschen, die uns hier typischerweise im Podcast zuhören, sind eben auch im Vertrieb. Und insbesondere, du hast es gerade gesagt, so erklärungsbedürftige, komplexe Produkte, insbesondere Software, ist ja das Thema, mit dem wir uns hier immer auseinandersetzen. Und das oberste Bestreben, ist es, zumindest kann ich das von mir behaupten, das oberste Bestreben, was ich in meinen vertrieblichen Engagements immer versucht habe zu erreichen, ist, eine Differenzierung herzustellen. Ich will natürlich eigentlich das Gegenteil erreichen, von vergleichbar zu sein, wohl wissend, dass die Software, also insbesondere die Softwarewelt, immer mehr Feature-Parität bekommt. Ne? Also du hast jetzt zu einer Kategorie, gibst du heute bei Google einen, findest den Gartner Report, da gibt es dann 20 Unternehmen, davon sind 5 rechts oben im Eck, die können mehr oder weniger, ich vereinfache jetzt, mehr oder weniger alle das Gleiche. So, und dann stellt sich hier die Frage, also die Vergleichbarkeit auf der Feature-Ebene, die ist sowieso schon stark, erst recht, wenn ich in so einem Ausschreibungsverfahren drin bin, wie du es gerade beschrieben hast, wo ja dein ultimatives Ziel genau das ist. Wo können sich denn die Software-Vendoren dann überhaupt noch positiv hervortun?
Das ist, glaube ich, die Königsklasse schlechthin, weil genau wie du es gesagt hast, die, ich sag mal, fast Ausschreibungen oder die Ergebnisvorwegnahme lässt sich ja heute, wie wir es zumindest mal erwähnt haben, ansatzweise auf einer ganz groben Ebene bereits mit ChatGPT erreichen, ja, oder anderen KIs, die man da draußen fragt. Man muss die Fragen pfiffig genug stellen, dann findet man auch die Antworten, wie sie dann doch einem intern weiterhelfen können. Verlässlich sind die natürlich im Sinne einer beleghaften Darstellung, dass man sich bewusst für oder gegen eine Software entschieden hat, nicht. Aber es ist ein erster Hinweis. Also es gilt, dass man mehr als das bieten muss, was eine KI auch leisten können würde. Man muss quasi versuchen, in die Anpassungsfähigkeit für dieses konkrete Unternehmen, in die eine Software ja kommen soll, wo ist der Mehrwert für dieses Unternehmen? Und dann ist es eben schon wichtig, nicht nur auf einer Feature-Ebene argumentativ unterwegs zu sein. Das ist dann relativ vergleichbar. Viele von den Softwarepaketen, die man ja dann kauft, ich sage mal, dann kauft man 100%, aber man verwendet ja am Ende dann doch nur 20% davon und bezahlt hat man doch die 100. Aber was sind die entscheidenden 2-3%, die einen wirklich als Unternehmen dann doch mal voranbringen, weswegen man dieses Softwarepaket kaufen sollte? Also wie sehen dann die strategischen Gedanken dahinter aus? Wo geht die strategische Entwicklung eines Softwarepartners hin? Und das, was der künftig auf der Roadmap hat, wow, das ist ungefähr das, was wir uns hier auch bei uns vorstellen, wo wir hingehen wollen. Das sind solche Zukunftsthemen, die durchaus mit in eine Bewertung reingehen können. Also klassische Bewertungen von Anbietern finden ja auf 4 bis 5 Bereichen statt. Pricing ist einer davon, hat einen gewissen Prozentsatz, ne? Diese Thematik ist halt, dass man versuchen muss, den Mehrwert eines Softwarepakets in dem Umfeld klar zu machen. Also mit welchen anderen Softwarekomponenten arbeitet ihr schon lange zusammen? Das sind genau die, mit denen man in der Zielgruppe auch hier bei den Klienten letztendlich dann ja vielleicht an den Start geht. Also wie sieht die strategische Ausrichtung des Verhaltens aus, womit mit dieser Software gearbeitet werden soll? Also eine Art Spielwiesengestaltung. Meistens kommt ja eine Ausschreibung nur aus einem Bereich. Also ein Schmerzpunkt, der Pain ist das und das. Und dann sucht man für das und das eine konkrete Softwarelösung, die dann manifoldig natürlich noch andere Punkte mitbringt, die gar nicht Teil des Marktüberblicks jetzt gewesen sind, die aber plötzlich spannend werden könnten. Wenn man sagt, wow, euren Pain, den können wir schon lösen. Aber übrigens, viele von unseren Kunden haben auch, wenn sie den Pain haben, das und das als Pain. Wie sieht denn das bei euch eigentlich aus? Weil dann macht man sich die Spielwiese selbst auf. Und das ist ein spannender Aspekt, wenn es einem gelingt, Einkäufer und den Fachbereich dahingehend aufzumachen, dass sie bereit sind, über ihren Pain-Tellerrand hinauszugucken, dann hat man sehr viel gewonnen, weil man dadurch auch eine Ausschreibung von Charakter ein Stück weit in die eigene Richtung bringen kann. Manchmal noch besser natürlich, das im Vorfeld einer Ausschreibung zu machen. Wenn man merkt, da passiert jetzt bald was, die werden ausschreiben, dann kann man, sage ich mal, durch dieses Pre-Scoping versuchen, Ausschreibungstendenzen so aufzumachen, dass man mit dem eigenen Produkt in eine größere Wahrnehmung kommt.
Tatsächlich gehen wir auch hier, haben wir im Podcast schon ab und zu mal eben auch genau diese Ausschreibungssituation beschrieben. Es gibt da keine pauschalen Antworten drauf. Aber wenn ich die Situation sehe, dass ein Softwareanbieter zum allerersten Mal in den Einkaufsprozess involviert wird, wenn es eine Ausschreibung schon gibt, ist mein Rat in, ich würde sagen, 80% der Fälle, nimm gar nicht erst dran teil. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das gewinnen wirst, wenn du jetzt gerade zum ersten Mal davon gehört hast, ist extrem niedrig. Es gibt Ausnahmefälle, man muss auch da ein bisschen differenzieren. Aber ich habe das gerade schon so ein bisschen rausgehört. Wenn sich das anbahnt, ich das im Account-Management, in der Kundenbetreuung schon sehe, dass sich dort etwas tut, dass eine Ausschreibung kommen könnte, dann aktiv zu werden und gegebenenfalls natürlich auch, ich sag mal, Mehrwert stiftend, ich nenne es mal jetzt Einfluss nehmen, aber im positiven Sinne, dass auch der Kunde, ich meine, es ist ja, am Ende geht es ja um Risikoaversion an der Stelle. Ne? Warum mache ich überhaupt eine Ausschreibung? Ich will sicherstellen, dass ich den richtigen Softwarepartner finde. Ja, das ist ja der Zweck. Und ich würde dann noch eine Frage dran anschließen, weil du jetzt auch das Ausschreibungsthema so reinbringst. Rätst du denn deinen Kunden dazu, dass Ausschreibungen ein effektives Mittel der Wahl sind, um Einkaufsentscheidungen zu treffen?
Naja, ganz oft sind die ja formal notwendig. Wenn man den öffentlichen Sektor sieht, dann haben die ganz klare EU-Vergaberichtlinien, an die man sich halten muss. Die sind dann sogar noch heftiger als, ich sag mal, nur Ausschreibungen. Aber auch da kann man, je nachdem, wie ein Pricing geshaped ist, wie eine Ausschreibung geshaped ist, kann man vorab so ein bisschen eine Tendenz vom Markt her für sich rausschälen. Weil ganz oft, es ist ja so, wie es ist, sind ja Wunschlieferanten irgendwie vorhanden. Der Fachbereich kommt und will mit dieser Firma etwas tun. Und da gibt es die internen Regularien. Interne Regularien sind ab 100.000 Euro brauche ich mindestens 3 Angebote. Ab, keine Ahnung, 1 Million Euro ist es eine große EU-Vergabe. Diese Grenzwerte, das sind die internen Vorgaben. Wenn man die nicht einhält, gibt es vielleicht jemanden, der sagt, Mensch, wieso hast du das nicht gemacht? Also die sind nicht ganz so streng. Die externen Regularien sind da deutlich strenger, weil dort auch letztendlich auch das Gesetz hinten dran steht. Ja? Also bei den EU-Vergaben geht es ganz klar darum, dass nachdem die Kriterien vorher festgelegt worden sind, wie vergeben wird in prozentualen Bereichen, dann ist klar, der gewinnt, der das wirtschaftlichste Angebot hat, der gewinnt. Und dann kann man nicht mehr sagen, ich nehme trotzdem den auf Platz 2, weil 1, 2 und 3, also 3 kurze Begründungen, das geht nämlich bei der Privatwirtschaft schon. Ne? Da kann man sagen, huch, jetzt haben wir hier ein Ergebnis, 1, 2 und 3 ist gerankt worden. Wir nehmen trotzdem den auf Platz 2, weil, und dann braucht man halt nur gute Argumente intern, um das noch so zu begründen, dass jemand 2 Jahre später das rausholt und sagt, wer hat eigentlich damals das so entschieden und warum? Das muss man belegen können. Also die Revisionsabteilung, die gibt es zu Recht. Und trotzdem ist da eine Menge an Volatilität noch auch machbar an der Stelle. Ne? Und um dem vorzubeugen, kann man natürlich im Vorfeld gucken, dass man die Ausschreibung so gestaltet, mitgestaltet, shaped, dass man selber als Produktanbieter relativ seine Vorteile gut darstellen kann. Vielleicht auch, wo man genau weiß, ein anderer kann das eben nicht. Und das ist eine völlig legitime Form. Übertrieben gesagt, wenn man das ganz intensiv macht, es gibt auch viele Fachbereiche, die haben keine Ahnung davon, was sie ausschreiben wollen. Die wissen fachlich gar nicht. Die wissen nur, ich glaube, da gibt es ein gutes Softwarepaket, das ist das und das. Mit dem möchte ich gerne arbeiten. Ein Freund von mir macht das in seiner Firma auch. Ich glaube, das ist gut. Ich will das haben. Das langt natürlich nicht. Ne? Und solchen Menschen muss man helfen. Entweder indem er ihn 15 Mal eine Mail schreibt, bitte schreibt mal dein fachliches Anforderungsprofil. Und 15 Mal bekommt man erst ein DIN A4-Blatt, dann 1,5 DIN A4-Blätter. Das ist nicht sehr gut. Also da wird auch nicht viel kommen. Insofern ist es doch völlig legitim, am Markt sich zu erkundigen, also bis hin zu auch zu beauftragen, solche fachlichen Konzepte so zu schreiben, entweder so. Oder dass man eben Anbieter mal so ein bisschen in einem Vorgespräch sondiert, worauf kommt es denn eigentlich darauf an? Um dann selber so ein Angebot, Katalog, Anforderungskatalog erstellen zu können. Ja, das muss natürlich produkt- und herstellerneutral sein, um es dann an den Markt zu bringen. Und dann ist das völlig okay.
Finde ich super spannend, dass du das auch aus der Procurement-Perspektive sozusagen so auch ermutigst. Ist auch ein Thema, worüber wir hier ab und zu schon mal gesprochen haben. Wir haben dafür auch so einen Begriff, der, also vielleicht hast du den auch schon mal gehört, wir nennen das Buyer Enablement. Also den Käufer praktisch befähigen, auch intern die Argumentation. Weißt du, der Zugang zur Fachabteilung ist oft das, was zuerst da ist, weil dort der Anwendungsfall ist, weil dort der Bedarf entsteht. Aber wie du es ja gerade schon ausgeführt hast, hast du ja ganz häufig komplexe Käufergremien, wo eben dann eben nicht nur eine Unterschrift notwendig ist, sondern dann muss die IT nochmal drüber gucken, dann muss nochmal der Controller drüber gucken, dann muss der aus der Finance-Abteilung drüber schauen und vielleicht sogar nochmal der Geschäftsführer, je nachdem, wie groß der Laden ist und über welches Budget wir hier sprechen. Und diese internen Stakeholder sozusagen abzuholen, ist eine super Challenge für die Fachabteilung, weil die machen das ja nie. Die arbeiten ja normalerweise in ihrem Alltag. So. Und da können wir natürlich aus der vertrieblichen Perspektive einen Beitrag leisten, zum Beispiel mit so einem Projektmotivationsschreiben. Natürlich neutral, ja, nicht irgendwie vollgeplastert mit unseren Logos und unserem Angebot, sondern in einer gewissen Neutralität. Aber also finde ich einen super smarten Vorschlag.
Ja, zumal das ja auch moderne KI-Systeme auch nichts anderes machen die auch. Ja, also wenn ich ChatGPT frage, schreib mir mal zu SOCMOC einen Anforderungskatalog, dann bekomme ich den. Wenn ich die ersten 10 Punkte habe und den ersten bitte etwas detaillierter, dann schreibt er mir den. Das kann ja eine Anregung sein. Ich muss ja nicht das Ding so nehmen, wie ich es dann da bekomme. Aber bevor ich gar nichts habe, ist es doch gut, sich auf dem Markt zu erkundigen, worum es da geht, was ich will, um das dann in ein eigenes Verhältnis zu bringen, was für uns gut ist.
Ich würde gerne noch so ein bisschen in die Taktik reingehen. Jetzt hast du ja viele, viele Jahre selber in der Procurement-Position gearbeitet, jetzt in deiner Selbstständigkeit. Da bin ich sicher, ist dir an der einen oder anderen Stelle schon mal beispielsweise ein Software-Vendor begegnet, wo du vielleicht dann hinterher aus dem Meeting rausgegangen bist und entweder gesagt hast, ey, das war halt mal ein richtig geiles Meeting, oder auch mal gesagt hast, was war denn das hier gerade für ein Kram? Also gar keinen Bock auf die Jungs und Mädels. Vielleicht hast du ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel irgendwie aus deiner Historie, aus deiner Erfahrung, was du mit uns teilen magst, wo du gesagt hast, hey, das war richtig gut.
Das ist lange her, deswegen kann ich das erzählen. War etwas, was IBM hatte mal ein Angebot, in dem man doch relativ weit weg war von den preislichen Vorstellungen und relativ klar war, dass wir auch dann signalisieren mussten als Einkauf, dass das Scheunentor nicht getroffen worden ist. Also nicht um irgendwie Prozent daneben, sondern wirklich einfach, was ja meistens darauf hindeutet, dass man selbst was falsch gemacht hat, weil die anderen irgendwas falsch verstanden haben. Ne? Also es ist das Schöne, Einkauf heißt ja Dinge transparent machen. Das ist das Gegenteil von dem, was ja vielleicht vertreten möchte, sondern also oder Pricing-Experten. Was weiß ich, der BMW kostet 100.000 Euro, frag nicht warum, das ist ein super. Ja. Nee, ich würde schon gerne als Einkauf am liebsten wissen, was das Lenkrad kostet und die Räder und wie viel Zeit, um das Innenleben hier reinzukriegen, keine Ahnung. Je mehr Transparenz, umso mehr kann ich beurteilen, wie ich hier dastehe. Ja? Und diese Transparenz in den Details bieten dann ja auch Rückschlüsse für alle haben hier auf diesem Preissegment, keine Ahnung, Schulung, 10-Personentage mit angegeben. Nur der eine Anbieter hat 50-Personentage angegeben. Boah, da stimmt was nicht. Da hat er was verkehrt so verstanden. Und genau das sind solche Momente, wo ich dann immer positiv den Anbieter anrufe und sage, ich glaube, ihr habt das Scheunentor nicht getroffen. Da stimmt was nicht. Wir wollen doch eigentlich nur das und das oder so. Wenn das dann so passiert, dann hat man bei großen Anbietern, damals so einer, der dann besser verstanden hat, innerhalb von 24 Stunden tatsächlich weltweit alle Experten zusammengetrommelt hat, die in einem Call dann waren. Solche großen Softwareanbieter können das. Und die haben innerhalb von 24 Stunden verstanden, worum es uns wirklich geht und konnten dann ihr Angebot nochmal neu abgeben. Das war gut. Der Nachteil von solchen großen Organisationen bei solchen großen Schwankungen ist, dass das Verstehen, worum es geht, hat 24 Stunden gedauert. Bis das neue Angebot dann vorlag, formal aus den USA freigegeben, hat es 4 Wochen gedauert. Das ist natürlich dann wiederum etwas, was so einen Prozess bremst ohne Ende. Und das war so eine Negativgeschichte damals. Also einmal positiv ins Gespräch kommen und negativ doch zeitlich lange brauchen, um ein neues Angebot wieder am Markt zu platzieren.
Alright, alright. Was muss dann deiner Meinung nach so ein Anbieter tun, wenn jetzt der Sales Pitch ist jetzt gelaufen, ja, wir haben uns jetzt für eine Stunde oder zwei haben wir getroffen, du warst damit dabei, hast dir das angehört, hast deine Fragen gestellt, dass du hinterher aus diesem Präsentationstermin rausgehst und sagst, die Jungs waren cool. Gibt's da irgendwas?
Es ist letztendlich ein großer menschlicher Faktor dabei. Wir alle sind ja irgendwie so gepolt, dass wir ähnlich funktionieren. Also eine optische Ansprache muss gegeben sein. Wenn jemand mir ein Angebot von 70 Seiten gibt, habe ich keine Lust, 70 Seiten zu lesen. Wenn jemand mehr als 5 Punkte oder 10 auf dem PowerPoint-Slide hat, habe ich keine Lust, an die Wand zu gucken. Ja. Mach es einfach schlank. Mach es so, dass ich einen Spaß dran habe, dem Thema zu folgen. Hole mich ab, führe mich mit 5 Slides dann durch die nächste halbe Stunde. Das war's. Mach es schlank. Und rede mehr, weil du bist ja im Raum oder in Teams vorhanden. Du kannst dir dann auch deine Persönlichkeit sozusagen mit reinbringen. Und da ist es eben wichtig, dass jemand den Einsatzbedarf genau als Externer versteht. Also nicht nur aus der Vertriebsbrille argumentiert oder arrogant rüberkommt. Ja, unsere Kunden, die sind sowieso die Gewinner und alle, die das machen, das ist immer alles ein Selbstläufer. Das mag ja sein, dass es bei anderen so ist. Bei uns ist es vielleicht doch nicht so. Was sind meine Herausforderungen hier als jemand, der das einsetzen will? Und dort die Pains vorher abgeholt zu haben und dann auch in dieser Präsentation mit zu verarbeiten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Menschen funktionieren eher über die Pain-Geschichte als über die Gain-Geschichte. Also das sind unsere 3 größten Schmerzpunkte. Deswegen wollen wir die Software haben. Und weil ihr die so habt, haben wir das hier mal dabei. Vielleicht schon mit einem kleinen Use Case, den man schon mal vorbereitet hat. Der, so Kleinigkeiten zählen, manchmal auch die Logos bereits beinhaltet, die man ausgetauscht hat für diesen Pitch, ja. Das ist nicht irgendwie eine vom Server runtergeladene Demo-Version, sondern das sind nur Kleinigkeiten, die kleinen Bonbons, die kleinen Wörter aufnehmen, wo ich mich abgeholt fühle. Wow, die haben sich Mühe gegeben. Und am Ende oder am Anfang eines Meetings ist es immer wichtig herauszufinden, wie entscheidungsfähig sind wir denn heute hier. Ja, also wer ist hier im Raum? Wer nimmt jetzt eigentlich teil? Sind wir alle entscheidungsfähig? Was ist denn der Gegenstand von dem, was wir heute machen wollen, um am Ende zu sagen, okay, was sind die nächsten Schritte? Also nicht rausgehen nur im Sinne von, ich habe meinen Sales Pitch hier durchbekommen, Gott sei Dank, und nichts wie raus, Haken dran, sondern dann gleich daran denken, wie geht es jetzt voran? Und im Idealfall, eine Stunde, nachdem man den Raum verlassen hat, ist die Präsentation da im digitalen Bereich. Man hat eine Mail geschrieben, man hat eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Ich bin ein großer Freund davon, der innerhalb von einer Stunde ein Protokoll bekommt. Das muss kein vollumfängliches 12-Seiten-Protokoll sein. Eine kleine Gesprächsnotiz als E-Mail langt. Das haben wir heute besprochen. Das sind die offenen Fragen, die wir noch klären müssen. Kriegen Sie bis dahin dahin? Und die 5 Punkte können Sie jetzt schon mal loslegen. Sowas in der Art. Hilft.
Eine kurze Rückfrage, wohl wissend, dass das jetzt keine wissenschaftliche Studie ist, aber wenn du jetzt mal prozentual schätzen müsstest, wie viele der Vertriebler tun die Dinge, die du gerade alle aufgezählt hast?
10%.
10%.
Tatsächlich, vielleicht weil sie in so vielen vertrieblichen Themen drin sind und eine Vielzahl von Themen haben, aber es sind nicht viele. Also es ist wirklich dieses Verlässliche, dieses Planvolle im Sinne von strukturiert und nachvollziehbar und Was sind denn meine wichtigsten 5 Fragen, die ich bei so einem Pitch habe? Na, ich bin ja mal gespannt, was ich da heute sehe. Gucken, wie es danach weitergeht. Wie bewerte ich die? Wo haben die das denn noch gemacht? Also diese ganzen, bei wem hat das schon funktioniert? Ist durchaus ein valider Gedanke, weil das ja mir intern die Sicherheit gibt, nichts Falsches hier reiten zu wollen. Software, die auch in der Breite akzeptierter ist, Excel und PowerPoint beispielsweise, sind 2 fantastische Softwareprodukte. Ich behaupte immer, dass der Mars 2500 mit einer Excel-Liste besiedelt werden wird. Entweder man ist auf oder nicht. Ja. Das ist deswegen so eine tolle Software, weil die jeder mehr oder weniger, auch wenn nur so 20% davon, aber man beherrscht sie. Klar, so Pivot-Tabellen kann schon wieder nicht mehr jeder, aber das Gröbste kriegt man erstmal damit hin. Und weil das dann so ist, gibt es unglaublich viele Projektplanungssoftware in Excel oder eine Übersicht oder eine Preismatrix in Excel oder whatever it is. Es kann jeder. Und dieses ist eben durchaus ein Punkt, den man nochmal bei so einem vertrieblichen Aspekt von der eigenen Software mit reinbringt, wenn das breit bekannt ist, wunderbar, gutes Argument.
Jetzt hast du ja ganz am Anfang auch von deiner Reise in die USA erzählt und von dem Einfluss, die diese Reise auf dich gemacht hat. Und jetzt gibt es einen Aspekt, wenn es um Vertrieb und Einkauf geht, wo die Amerikaner mir zumindest auffallen, nämlich in der Art und Weise, wie mit dem Wettbewerb umgegangen wird. Also ich als Softwareanbieter, du hast gerade beispielsweise das Ausschreibungsverfahren, ne? Da gucke ich mir nicht nur einen an, ich gucke mir 2, 3, 4, 5, 6 an, je nachdem, worum es da gerade geht. Und jetzt kann ich ja als Anbieter auftreten und zum Beispiel sagen, guck mal, die Jungs da drüben, die sagen zwar, die können das, aber ehrlich gesagt, sie sind scheiße, wir können es viel besser. Oder ich kann das auch, ich kann mit Wettbewerb ja ganz beliebig umgehen. Und die Amerikaner haben da ihren Weg teilweise. Mich würde interessieren, also wie glaubst du, sollten wir im deutschsprachigen Raum mit unseren Wettbewerbern umgehen, damit du in dem Einkauf uns als seriösen Anbieter, der Mehrwert bringt, wahrnimmst?
Das ist ein scharfes Schwert, ja, weil letztendlich Storytelling auch auf dieser Ebene oder mal so einen Nebensatz fallen lassen, was weiß ich, der Anbieter XY hat ja auch Finanzschwierigkeiten oder so. Das bleibt ja hängen im Kopf, auch eines Einkäufers, der schon letztendlich alle Informationsquellen nutzen muss, um herauszufinden, welche Anbieter sind denn valide für uns. Also nicht nur vom Produkt, sondern auch von der, wie lange sind sie am Markt, sind die morgen auch noch da, von wem werden die vielleicht bald aufgekauft, mit allen Schwierigkeiten, die es dann auch gibt oder Vorteilen. Das sind Informationen, die natürlich einem Einkäufer helfen, zu beurteilen, eine gesamte Situation. Das zu deutlich und zu plakativ in irgendwelchen Slides zu bringen, würde ich nicht machen, weil das ist da auch dann nämlich ein sehr, sehr scharfes Schwert. Wenn da irgendwas nicht richtig stimmt, dann ist das auch schnell ein Schuss, der nach hinten halt losgehen kann. Unabhängig davon muss ein Einkäufer natürlich das schon für sich beurteilen, ob das stimmt, dass er dann da irgendwie auf dem Flur gehört hat. Ja. Dazu gibt es Quellen, gibt es eine CREFO, die man bedienen kann, North Data, andere Datenquellen, die man mit wem verknüpft ist. Und. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die den Einkauf dort verwenden kann, um rauszufinden, wie der Markt ist. Das ist ja die Hauptaufgabe des Einkaufs, den Markt zu beurteilen. Dazu zählen solche Informationen natürlich auch, die natürlich mit Vorsicht dann zu genießen sind. Ich würde jedem Anbieter raten, seinen eigenen Vorteil so darzustellen, also den Vorteil auch im Vergleich zu der Konkurrenz, warum denn nicht? Da sind wir besser als die Konkurrenz, weil wir den Gedankengang verfolgen, alle anderen machen den Gedankengang. Völlig in Ordnung. Und wir aber sind überzeugt davon, dass der Gedankengang gerade für euch in dem Zielbild das Richtige ist. Und dieses Herausstellen des eigenen Marktwertes im Vergleich zur Konkurrenz, völlig okay. Davon lebt ja auch dann der Marktvergleich letztendlich.
Jetzt sind mir in meiner eigenen Vergangenheit immer mal wieder, und ich breche ein bisschen aus unserem Rahmen hier aus, aber ich hoffe, es ist okay. Ich meine, mir macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen und deine Perspektive zu hören. Von daher hoffe ich, dass es für dich auch passt. Ich hatte eine Situation, es war, glaube ich, keine Ausschreibung, aber es war schon ein sehr stark vom Einkauf getriebener Prozess, wo mehrere Anbieter dabei waren und wir aber bisher nur sehr, im englischen Vertriebsslang sagt man, single-threaded unterwegs waren. Also wir hatten, glaube ich, einen Kontakt irgendwie in der Fachabteilung und der Einkäufer. Und gleichzeitig ging es aber um also hohe Beträge, hohe 6-stellige oder 7-stellige Beträge, weiß ich schon gar nicht mehr, wo auf jeden Fall deutlich mehr Menschen im Entscheidungsprozess involviert sind. Und der Einkäufer hat uns extrem strikt untersagt, auch nur an irgendwelche anderen Menschen eben die anzugehen oder mit denen zu schreiben, mit denen zu sprechen, weil diese Person eher in dem Fall es sehr stark führen und moderieren wollte aus der Einkaufsperspektive. Was ist denn da dein Blick drauf? Was ist denn da Best Practice?
Kommt immer auf eine Unternehmenskultur an. Es gab Zeiten in der Automobilbranche, in denen man knallhart Zulieferer verhandelt hat. Lopez war einer der Namen, die damals immer in den 90ern sehr stark an den Schmerz ran verhandelt haben und dann, wenn sie den Schmerzpunkt gesehen haben, nochmal 10% mehr wollten, also über den Schmerzpunkt hinausgehen. Ja, das halte ich für kurzfristig sehr erfolgreich. Mittelfristig hat sich das null bezahlt gemacht und die ganzen Zulieferer haben irgendwann in den Ende der 90ern zurückgeschlagen und man hätte das am liebsten nie gemacht. Ja, die Automobilhersteller haben das sehr bereut, diesen Weg im Einkauf so gegangen zu sein. Denn es geht um partnerschaftliches Miteinander. Ähnlich beurteile ich die Situation hinsichtlich deiner Frage. Einseitigen Maulkorb zu verhängen ist oldschool. Kommt aus der Angst heraus, des Einkaufs keine Rolle zu spielen. Das ist das Kernproblem des Einkaufs, dass er keine Rolle ganz oft spielt, weil die Fachbereiche den als Mehrwertbringer gar nicht wahrnehmen, sondern nur als Roadblock. Ja? Und dieses Roadblock-Denken, oh, jetzt muss ich noch durch den Einkauf da durch, ich weiß doch schon, was ich will, das haben einige Abteilungen von großen Firmen. Revisionsabteilungen werden als Roadblock wahrgenommen, Personalabteilungen, also alles, was diese zentralen Abteilungen sind, übertrieben gesagt, die behindern bloß doch dieses ganze Geschäft, was ich doch hier als Fachbereich machen will. Ja, jetzt muss ich noch hier wieder mir drei andere Profile angucken, um den richtigen auszuwählen. Ich weiß doch schon, den will ich. Das Gleiche ist im Einkauf und dieses Roadblock-Denken, das treibt dann Blüten, dass dann solche Regeln intern aufgestellt werden, von denen ich nichts propagieren würde, sondern eher Transparenz, eher gucken, dass wir alle gemeinsam an einem gemeinsamen guten Ziel interessiert sind. Gemeinsam heißt der Fachbereich intern, eine der drei Ecken, dann der Einkauf, der den Prozess bedient und dafür sorgt, dass compliance-mäßig wirklich alles sauber funktioniert. Wichtig. Und eben auch der externe Lieferant, der natürlich als Partner gesehen werden soll und das Gesamtunternehmen oder das Gesamtvorhaben, den gesamten Pain hier an der Stelle gut voranbringt und damit möglichst hohe Transparenz eben bekommt. Also ich persönlich würde jedem Salesmenschen empfehlen, auch Einkäufer, also es gibt noch die andere Geschichte, dass dann sozusagen man sich ja fraternisiert mit dem Bedarfsträger, also mit dem Fachbereich und jetzt noch gemeinsam irgendwie blöderweise durch den Einkauf durch muss, weil bei uns ist das hier so. Ja. Auch genauso blöd, ja, den Einkauf möglichst spät einzubinden, weil der macht ja leider. Nee, möglichst frühzeitig Einkauf einbinden und deswegen argumentiere ich es auch in die andere Richtung, möglichst frühzeitig alle Fachbereiche einbinden, alle an einen Tisch. Ja, wir können nicht einfach so vergeben, aber wir wollen an den geeignetsten Partner vergeben, an die geeignetste Softwarepakete vergeben. Das könntet vielleicht ihr werden, vielleicht werdet ihr aber auch nicht. Das müssen wir noch rausfinden und die Kriterien dafür müssen wir noch erarbeiten. Also es ist ein gemeinsamer Punkt, wie man da hinkommt, um am Ende, und das ist es ja, was einen dann auch so erfolgreich macht, wenn man zwei Jahre später sagt, wow, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, damals diese Software genommen zu haben. Und die hat uns schon vorangebracht.
Da triggerst du noch eine Frage in mir und vielleicht ist das dann auch der Abschluss. In großen Einkaufsgremien und großen Einkaufssummen unterstelle ich, dass insbesondere im deutschsprachigen Kulturraum die Risikovermeidung im Vordergrund steht. Du hast vorhin schon so ein bisschen das erzählt, hey, da gucken wir uns dann drei Jahre später mal an, so war das eigentlich hier eine sinnvolle Entscheidung und so weiter. Und es gibt ja auch so diesen tollen Satz, du hast der IBM selber schon vorhin genannt, so no one ever got fired for buying IBM. Da lasse ich mich ja von der Angst beraten, nämlich ich lasse mich von der Angst beraten, eine Fehlentscheidung zu treffen. Und auch jetzt hier nochmal vielleicht kurz die Schleife zurück in den amerikanischen Kulturraum, wo mein persönlicher Eindruck ist, dass es dort weniger darum geht, Fehler machen zu vermeiden, sondern vielmehr darum geht, zu schauen, wie kann ich es hier noch besser machen? Also mehr so einen positiven Spin drauf zu haben. Ist es ein Problem im deutschen Kulturraum oder ist es das ein Bereich, wo du sagst, da können wir noch was lernen? Oder sagst du, das hat auch schon seine Daseinsberechtigung?
Nee, das ist, also Risikobetrachtungen sind wichtig und es ist auch eine der Kernaufgaben des Einkaufs, diese so zu unterstützen. Welcher Lieferant mit welchem Produkt könnte ein Risiko sein? Und wie gehen wir mit denen auch um? Also was passiert, wenn morgen früh plötzlich diese Software nicht mehr funktioniert, gehackt werden würde, keine Ahnung, Daten weg sind? Welche Alternativszenarien? Also Alternativszenarien zu entwickeln ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, wo Einkauf auch gut unterstützen kann, weil er eben eine gute Marktübersicht auch hat. Und so ein Category-Person, die das Thema Software-Einkauf für sich hat, das sind schon gute Menschen, die einen guten Überblick haben über ihr Portfolio und die muss man auch verwenden. was diese All-in-One oder One-Size-Fits-All-Solutions betrifft, die großen. Ich bin eher ein Freund von diesen Best-of-Breed-Ansätzen, dieser schnellen, kleinen Startups zum Teil. Auch das ist ja, wie lange ist ein Startup schon da? Sind die morgen noch da? Große Fragen bei der Vergabe von solchen Themen, aber gleichzeitig auch Chancen, die man liegen lassen würde, wenn man es nicht schafft, deren Mehrwerte so zu verstehen, dass sie einen echten Mehrwert darstellen, ja, für das eigene Unternehmen. Und die sind natürlich best of breed in diesen kleinen Segmenten, super spitz, aber sehr tief und sehr, sehr gut unterwegs. Wenn man den eigenen Reifegrad der eigenen Businessabteilung hat, diesen auch bedienen zu können, dann muss man in diese Best-of-Breed-Solutions reingehen. Ganz oftmals ist es aber so, dass der eigene Reifegrad einer Abteilung nicht dem Reifegrad der Softwarepakete entspricht. Ja, ich habe hier eine Marketingabteilung und ich muss hier auch Vertrieb machen und das ist auch ein Teil von mir. Aber da gibt es, glaube ich, dann diese eine Software, ich glaube, die heißt Salesforce, und dann kann ich die nehmen und dann habe ich erstmal nichts verkehrt gemacht. Weil wenn ich keine Ahnung von Datenbanken habe, dann habe ich zumindest so viel mitbekommen, dass Oracle wahrscheinlich eine super Datenbank ist und dass es für mich auch eine Postgres getan hätte und die kostet nichts, wäre zehnmal so gut gewesen. Wenn mir die Postgres-Datenbank hinterher abschmiert, hätte ich ja gleich sagen können, also ist ja keine Oracle-Datenbank gewesen.
Ja, genau. Ja.
Aber schwache Führungskräfte tendieren dazu, brandige oder starke Brands zu nehmen, weil da habe ich ja nichts verkehrt gemacht. Jetzt habe ich schon Salesforce genommen, was ich noch tun sollen. Dass man diese Salesforce, was natürlich ein sehr gutes Tool ist, auch grottig schlecht fahren kann und null Mehrwerte rauszieht, ist auf dem zweiten Blatt. Und das ist ganz oft der Punkt, dass mir dann vielleicht auch Best-of-Breed-Software ist unsere Lösung für meinen Reifegrad, wenn ich mich ehrlich mache als Fachbereich, viel mehr vorangeholfen hätten, viel mehr mich irgendwo mal in die Ecke gebracht hätten, wo ich dann so, ach Mist, das geht jetzt mit dem nicht. Macht den, aber ich bin trotzdem schneller vorangekommen. Also dieser Gedanke, nur auf große One-Size-Fits-All-Solutions mit einem großen Branding-Namen zu gehen, ist leider vorhanden, geschuldet dem, dass die Business Parts nicht die Reifegrade und Expertise haben, das wirklich so zu beurteilen, dass sie Storytelling-mäßig nach oben sauber rauskommen, wenn was passiert.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut zwischendurch bekommen, das klingt jetzt übertrieben, aber ich meine das wirklich so, weil du so tolle Dinger hier rausgehauen hast. Ich glaube, das ist eine Episode geworden, wo man mit sehr vielen, sehr konkreten Dingen in seine neuen Engagements reingehen kann und auch als Vertriebler einfach nochmal einen besseren Job machen kann. Ich finde, du hast es sehr plakativ erzählt und ich möchte dir an der Stelle dafür danken, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal zu uns zu kommen. Vielen lieben Dank.
Immer wieder, immer gerne und viel Spaß.
Wenn man jetzt sagt, hey, der Stefan ist ein spannender Gesprächspartner, wo kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren?
Ja, Procurement Punk ist, glaube ich, das, was man findet. Es gibt nur einen, das bin ich. Also es ist anders. Ich sag mal so, es gibt viele Procurement Punks, aber der erste bin ich, weil es Marke gegründet hat. Opus mit 2 O, also OOPUS ist meine Firma, über die man mich auch buchen kann. Ansonsten, ja, immer wieder gerne auf Bühnen, wo ich ab und zu bin und ein paar Keynotes halte. Also insofern im Netz findet man mich.
Stark. Vielen lieben Dank, Stefan, dafür und bis bald. Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute mit einer sehr ungewöhnlichen Folge, die Perspektive des Einkaufs. Wenn es dir also gefallen hat, abonniere gerne die Show. Hinterlasse uns eine Sternebewertung in deinem Podcast-Player. So können gegebenenfalls auch andere von dieser Folge profitieren. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.